Heute zu Gast der Digitalunternehmer, Yale-Dozent und Mr. I Doubt It, Magnus Resch.
Ja, das war total überraschend. Ich war Skifahren und hatte einen super Skitag mit blauer Himmel und so weiter und habe dann eben dieses Video gemacht und an meine Freunde in Berlin geschickt, im März, wohlgemerkt, im März. Ja, und dann auf einmal ein paar Monate später ist das total viral gegangen. Keine Ahnung wie. Und dann bin ich nach Hause gegangen, hat es wirklich nicht aufgehört. Eine Freundin von mir angerufen und gesagt, du soll mal so ein Logo und so weiter erstellen, so einen YouTube-Account gemacht. Und dann am nächsten Morgen Air Berlin und Lufthansa angerufen, den Werbedeal vorgeschlagen.
Und haben sie den genommen?
Den haben sie dann genommen. Dann bin ich 3 Jahre mit Air Berlin rumgeflogen. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit gemacht wie mit diesem 9 Sekunden I Doubt It Video. Ein Shoutout an alle Instagram-Influencer. Ich beneide euch sehr. Aber ich war auch mal einer von euch. Ja?
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Magnus Resch ist etwas ganz Besonderes. Wir haben uns vor 8 Jahren mal kurz kennengelernt und seitdem verfolge ich seinen Werdegang aus der Ferne und immer wieder taucht er in ungewöhnlichsten Situationen in meinem Leben auch kurz nur auf. Alles fing ganz normal an bei ihm, dass er so einer der ersten Mitarbeiter war von dem Klaus Hommels, diesem berühmten Tech-Investor, bei dessen Inkubator die ersten Firmen mit hochgefahren hat. Ein paar davon haben dann funktioniert, ein paar nicht, wie es immer so ist. Ist dann da raus, selber was gemacht, an ProSiebenSat.1 verkaufen können. Und dann kam dieses virale I Doubt It Video, wo er beim Skifahren diesen I Doubt It Spruch gebracht hat, der dann durch die Welt, quasi durch die deutsche Welt zumindest ging und wie er dieses Video sozusagen nach vorne gedreht hat, daraus sogar noch Geld gemacht hat, obwohl es ja eigentlich ein bisschen unangenehm irgendwie auch war. Und das erzählt er gleich auch im Podcast. Am Ende ist er jedenfalls seit vielen Jahren in die Kunstszene gegangen. Ist, glaube ich, ein richtiger Kunstnerd schon immer gewesen. Das ist eine wahre Bestimmung. Lebt jetzt in New York. Wir haben aus New York telefoniert. Und hat dort neben anderen Projekten jetzt eine App, die den Kunstmarkt sozusagen verändern soll, die da Transparenz reinbringen soll. Er erklärt das gleich im Detail. Jedenfalls schreibt die New York Times über ihn, Leonardo DiCaprio ist einer seiner Investoren, wie es dazu gekommen ist, was es genau bedeutet, warum er jetzt auf einmal auch Dozent ist an der Yale University, warum es an der Harvard Business School tatsächlich eine Case Study über seine Firma gibt, die da unterrichtet wird. Zuletzt habe ich wieder mal von ihm gelesen, als er auf der Hochzeit von Ellie Goulding war, mit deren Mann, das erzählt er auch gleich, er befreundet ist, weil der auch in der Kunstszene arbeitet. Also es ist irgendwie ein verrücktes Leben. Der ist irgendwie ein Tausendsasser. Und ja, man hört es, glaube ich, auch gleich raus. Er hat irgendwie immer eine Idee. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Magnus Resch. Was? Herzlich willkommen, Magnus Resch.
Danke sehr, Philipp.
Ja, also ich versuche dich mal zu beschreiben. Ich habe uns gegenseitig seit so 6, 7, 8 Jahren vielleicht im Blick, weil du mal angefangen hast in der deutschen Unternehmerwelt eigentlich fast normal, aus St. Gallen kommt, also Top-Hochschule, BWL und dann bei einem Inkubator zu arbeiten, nicht bei Rocket, sondern bei Springstar. Das war, soweit war das alles irgendwie für mich greifbar. Und dann wurde es irgendwann verrückter und verrückter. Und das letzte Mal, als ich wirklich dachte, was ist denn jetzt los? Da habe ich dich in der Gala gesehen, da warst du, glaube ich, auf der Hochzeit von Ellie Goulding.
Du liest die Gala.
Ja, natürlich. Ich muss alles wissen. Weil ja, man muss die Wahrheit klasse. Ist, die Wahrheit ist, Ellie Goulding war bei uns auf dem Event letztes Jahr. Und hat da gesprochen oder ja, ich habe mit ihr so einen Bühnentalk gehabt und habe ich ein bisschen recherchiert und dann war das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, oder kurz danach, dass sie geheiratet hat und dann habe ich das natürlich irgendwie mir angeschaut und dann dachte ich mir, okay, krass, Magnus Resch, ey, das gibt's doch gar nicht. Und so ist mir klar geworden, dass du wirklich überall was machst und ein verrücktes Leben hast.
Ja, danke sehr, ja.
Erzähl mal vielleicht von Anfang an, also du bist ein deutscher Typ, eigentlich ganz normal aus Düsseldorf, dann St. Gallen und dann Springstar. So weit, so gut, oder? Ist das, oder habe ich das dann übersehen, was
ja, man Bundeswehr noch dazwischen und dann St. Gallen. Ich habe BWL studiert und habe meinen Doktor geschrieben in Hongkong und in St. Gallen und habe dann, als ich meinen Doktor gerade so fertig wurde, ein bisschen wollte ich so die klassische St. Galler-Schiene laufen mit BCG und McKinsey. Die wollten mich aber nicht. Da bin ich nie über die erste Interviewrunde gekommen. Und dann habe ich den Oliver Jung und den Klaus Hommels kennengelernt. Der Adrian Locher hat damals die Intro gemacht. Den Adi, den kann ich schon lange durchs Studium und so weiter. Und der hat gesagt, sprich doch mal mit denen. Und so ging das dann, das ganze Springstar Nummer in Berlin los.
Demnächst gibt's den Business Talk von Vodafone, ein neues Online-Format, bei dem ich auch teilnehmen darf. Aber zentraler Mann des Formats ist der Alex Saul, der Vodafone-Geschäftsführer für den Business-Bereich. Die Themen sind natürlich Digitalisierung, natürlich das New Normal. Mein Job ist es so ein bisschen, die State of the German Internet-Präsentation, die ich ja mit meinen Kollegen einmal im Jahr erarbeite, zu erweitern, um Blickwinkel extra für den deutschen Mittelstand. Da sind wir gerade zugange, da ein paar neue Themen und Ideen zu erarbeiten. Am Ende kann man kostenlos teilnehmen, sich einfach registrieren, muss man nur unter vodafone.de/businesstalk. Und noch ein Hinweis auf einen Podcast, und zwar auf einen Podcast mit mir, der nicht der OMR-Podcast ist, sondern den ich gemeinsam mache mit den Kollegen von GoDaddy. Die sind ja bekanntlich Webspace, Hosting, Domain-Anbieter, sehr große Firma. Wir haben Anfang des Jahres gemeinsam mit Bonnie Strange und Echo Fresh einiges gemacht. Und jetzt gibt's ein neues Format, das heißt Bau dein Business, ein Business-Podcast, wo ich versuche, von Unternehmern zu verstehen, wie sie genau vorgehen, was man irgendwie für Insights, für Tipps, für Tricks direkt abgucken kann bei ganz konkreten Projekten und selber auch versuche, ein bisschen zu unterstützen und Tipps zu geben. Das ist in der aktuellen Folge gar nicht so richtig nötig, weil mein Gast ist der Gründer von Radio Nukular, der Podcast-Plattform, der Christian Gürnt. Und der kennt sich richtig gut aus. Also am Ende ist ein Podcast unter Podcastern. Wer darauf Lust hat, bau dein Business. Es gibt aber auch da andere Podcasts, kommen weiter neue alle 14 Tage. Einfach reinhören, überall, wo es Podcasts gibt und unter philipp-westermeier.de. Tatsächlich, das hat sich GoDaddy so ausgedacht. Man merkt, die machen Webseiten. Das war damals, als halt alle dachten, Inkubatoren sind das ganz große Ding. Und dann war frühes Rocket und weiß ich nicht, Team Europe und alles gab es damals. Und Springster war halt die Variante von Olli Jung und Klaus Hommels, ne?
Ja, das war echt eine lustige Zeit. Ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt in der kurzen Zeit, wo ich den Inkubator mitgemacht habe. Und denke heute noch voll gerne dran.
Und was habt ihr für Firmen damals gemacht?
Wir haben so viele Sachen gemacht. Das Modell war ja sehr einfach. Wir schauen uns irgendwas in Amerika an, was einigermaßen gut läuft, und kopieren das dann und schauen mal, was passiert. Ich war involviert in zwei Firmen ganz besonders. Das war Gomeo, das war eine amerikanische Firma, Tablespots. Nee, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die wir hier in New York kopiert hatten. So ein Restaurant-Reservierungsmodell. Also du kannst ein Restaurant am Downtimes, so zum Beispiel 5 Uhr, 6 Uhr, wenn es noch nicht richtig voll ist. Und in dieser Zeit können die Tische offerieren auf unserer Plattform, wo dann unsere User diesen Platz für 30% Discount bekommen. Also eigentlich echt ein super Modell, was aber leider nicht funktioniert hat, weil wir die Tech-Seite einfach das ganze Geld in die Technology reingeballert haben. Wir hatten auf einmal ganz viele Restaurants, aber hatten kein Geld mehr, um Marketing zu machen.
Okay.
Und dann haben wir das eingestampft. Das Konzept ist super. Es hat 4 Jahre später fantastisch funktioniert und wurde dann verkauft. Leider war ich nicht mehr involviert.
Okay, und dann habt ihr noch Jimondo gemacht, ne?
Ne, Jimondo war nicht mehr. Dann habe ich noch so ein Schmuck-Business gemacht. Das war auch wieder so ein klassisches kopiertes Modell. Stella & Dot heißt der amerikanische Vorbild. Das haben wir ausgerollt. Es war immer die Idee, in ganz vielen Ländern schnell alles auszurollen. Das haben wir ausgerollt in Brasilien, Indien, Russland und Deutschland. Und das hat dann in 3 Ländern nicht funktioniert, in einem Land gut, das Schmuckmodell. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich hier ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem Oliver und dem Klaus. Das war eine tolle Zeit. Jetzt mache ich was alleine. Und das war Jimondo.
Ah, okay. Und das hast du dann verkauft?
Das habe ich dann verkauft. Das ging rasend schnell. Das weiß ich noch sehr gut. Im November war die Schmucknummer vorbei und habe dann mich beim Klaus und Oliver bedankt für die gemeinsame Zeit und habe mich dann eigenständig gemacht und habe Jimondo gegründet und habe das dann innerhalb von 6 Wochen gelauncht. Mitte Januar haben wir das gelauncht und das lief natürlich hervorragend, weil Januar, Februar, März sind ja die Monate, wo Fitnessstudios ihre höchsten Sign-up-Raten haben.
Und was war das? Was war das Modell?
Das Modell ist, Jimondo ist ja heute noch eins der erfolgreichsten Portfoliounternehmen von ProSiebenSat.1, die es dann gekauft haben. Das Modell ist sehr einfach, du schaust dir Fitnessvideos an und zahlst dafür eine monatliche Subscription. Hast dann so dein personalisiertes Fitnessprogramm. Mhm. Bauch, Beine, Po und so weiter.
Das heißt, ihr habt das alles drehen lassen und habt dann wirklich die Videos produziert?
Ja, wir haben ein Spätzle von mir, hatte so ein Filmstudio wie das halt so läuft. Ja, also es musste halt alles ganz schnell passieren. Und dann haben wir in Berlin so eine Location gefunden. Nike war so die Inspiration. Wir wollten das sehr high-end machen, haben dann die Trainer gecastet. Alles innerhalb von 6 Wochen. Und dann diese Videos gedreht. Über Neujahr und Weihnachten weiß ich noch, eine Mitarbeiterin von mir, die Caro Gröben, hat da sich das Weihnachtsfest um die Ohren geschlagen im Cutting-Raum. Und dann haben wir das Ding gelauncht.
Okay, und dann...
Das war ein Riesenerfolg.
Caro Gröben, ja. Shoutout to Caro, kenne ich von Springer, ne, mittlerweile.
Ja, genau, die ist dann zu Springer gegangen. Das war ein absolut klasse Team. Bei meinem ersten Startup, bei der Dominik Richter, hat mit mir gemeinsam gearbeitet.
Von HelloFresh, oder?
HelloFresh.
Oh, wow.
Ja, genau.
Okay.
Den haben wir damals von Goldman Sachs, hat der gearbeitet. Dann haben wir den rausgeholt und der hat dann einen fantastischen Job bei Gomeo gemacht.
Okay.
Und ich hatte immer super Leute, die mich da unterstützt haben.
Und dann, wie schnell ging es dann, dass Springer es gekauft hat?
Das war nicht Springer, sondern ProSiebenSat.1. Wir haben so einen Media Equity Deal mit denen gemacht, von Anfang an, um das Ding halt, weil wir wussten, Januar, Februar, März ist, wo wir richtig ballern müssen mit Werbung. Da lief Germany's Next Topmodel und dann war vorher, Mitte, nachher unsere Jomondo-Werbung und die ganzen Leute haben halt alle abgesigned. Und dann war das recht schnell klar, als ProSiebenSat.1, die haben dann die wollten dann immer mehr im Tech-Bereich machen und Startups übernehmen und haben dann ihren eigenen Inkubator gehabt und dann war das eigentlich der logische Übergang, weil ich, wenn ich ehrlich bin, beim Fitnessgeschäft nicht so sehr passioniert war.
Aber hat dich dann schon sehr reich gemacht oder so einigermaßen okay versorgt oder wie muss man sich das vorstellen?
Es hat mich so gut versorgt, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich zum ersten Mal ein Startup machen, was meine eigene Idee ist und worauf ich, woher ich auch tiefergreifende Kenntnisse habe.
Und das war dann Larry's List oder was war das?
Ja, das war dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Verständnis, wie man so Internetfirmen aufbaut mit unterschiedlichem Erfolg, ja, und auch mit einem großen Learning Curve. Und gleichzeitig hatte ich ein bisschen Geld im Portemonnaie und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich in den Kunstmarkt. Weil ich hatte ja meine Doktorarbeit über den Kunstmarkt geschrieben und gleichzeitig mit 20, das war mein erstes Unternehmen, eine Galerie gegründet. Also ich hatte dieses Kunstmarktverständnis und dann zusätzlich noch das Startup-Verständnis, wie man schnell Technologieunternehmen ausrollt. Und habe dann gesagt, jetzt greifen wir den Kunstmarkt an.
Und das, welche Firma war das dann?
Das war Larry's List, okay. Das ist die erste Firma, die ich dann sofort gegründet habe, zusammen mit einem Freund von mir, die haben wir in Hongkong gegründet. Larry's List ist eine Kunstsammlerplattform. Also wenn ich ein Galerist bin und möchte ein Warhol verkaufen in Singapur, dann gehe ich bei Larry's List ein Warhol Singapur und es zeigt mir dann die ganzen Sammler von Warhol, die in Singapur sind und kaufe dann diese Daten.
Okay, und das gibt's heute noch?
Ja, das gibt's heute noch und das ist super erfolgreich. Das hat so ein bisschen sich gewandelt. Das Modell ist weggegangen von dieser ganz klassischen, wir verkaufen Adressen Geschäftsmodell hin zu einer Plattform, die jetzt das meiste Geld über Instagram verdient. Also was wir auf Instagram machen, ist es extrem relevant in Asien, weil wir unseren Hauptsitz in Hongkong haben, haben wir dann ein sehr starkes Standbein. Mein Geschäftspartner, der Christoph, ist dort, lebt dort und in Asien ist es so, also da posten wir und sagen, ey, wir haben dieses Kunstwerk, wer möchte es kaufen? Und dann kaufen die das für $100,000.
Okay.
Und mehr.
Okay.
Oder wir sagen, hey, wir suchen den und den Künstler, Rudolf Stingel, ja, sehr nachgefragter Künstler, wer möchte was verkaufen? Und dann schicken uns unsere Follower die Bilder.
Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ihr habt so 120.000 Abonnenten und das sind dann halt wirklich irgendwelche Leute, die offensichtlich Geld haben. Also es ist dann wie eine Online-Galerie, wie eine Instagram-Galerie quasi.
Genau so. Es ist wie eine Instagram-Galerie. 120.000, wir sagen immer, von den 120.000 sind die wichtigsten Sammler der Welt sind auf dieser Plattform.
Okay, das heißt, am Ende macht ihr das Geschäft eigentlich von Galerien online, ohne Website, ohne irgendwas, sondern ihr holt euch irgendwelche Künstler rein und versucht dann deren Kunst darüber zu verkaufen.
Eher so eine etabliertere Galerie, also eine, was wir nicht machen über Larry's List ist, dass wir unbekannte Künstler in den Markt einführen. Wir handeln eher mit bestehenden bekannten Künstlern ab so einem Preissegment von $50,000 und mehr. Also ich glaube, unser Average-Preispunkt ist so 150.000, 200.000 Dollar, die wir darüber vermitteln.
Und das heißt, also du hast selber Expertise und kaufst dann auch Sachen selber an und packst sie da selber drauf, weil du das Gefühl hast, das wird jetzt sich lohnen.
Operativ bin ich da gar nicht mehr so involviert. Dafür haben wir Experten, die genau das machen.
Mhm. Wie groß ist die Firma? Wie viele Leute arbeiten da?
Da arbeiten 7 Leute fest.
Mhm.
Und es ist profitabel, also einfach eine schöne Firma, die auch wahnsinnig viel Spaß macht, weil sie durch diesen Instagram-Account, also ich empfehle immer allen meinen Freunden, diesem Instagram-Account zu folgen, nicht weil sie da irgendwas kaufen werden drüber, sondern einfach weil extrem viele schöne Bilder da gepostet werden mit fantastischer Kunst. Wir machen immer so, posten immer Bilder von der Inneneinrichtung von bekannten Sammlern.
Mhm.
Es hat auch so ein bisschen so, man kann mal in die Hinterzimmer von irgendwelchen reichen Leuten schauen.
You got me. Ich in dieser Sekunde klicke ich jetzt hier gerade mal folgen.
Jetzt einen neuen Follower. Ja, da bist du ja.
Okay, also
es ist endlich ein neuer Follower.
Aber macht man damit dann schon Millionen Umsätze?
Kommen wir schon hin.
Aber ich meine, ist ja nicht schlecht, ne? Auch wenn es nur 900.000 wären, also eure Umsatz, mit einem Instagram-Account. Das ist ja schon mal ein Wort.
Ja, Wahnsinn, ne? Also muss ich echt sagen, am Anfang, wir sind auch gar nicht so schnell als Erste auf diesen Instagram-Zug aufgesprungen, sondern das war so ein bisschen so ein langsamer Start und auf einmal haben wir gemerkt, dann haben uns einfach die wichtigen Leute, wir hatten die Sammler eh schon bei uns auf der Plattform, auf larryslist.com und die sind dann irgendwann in unseren Instagram-Account geswitcht und haben dann gemerkt, hey, wir haben echt da eine Power und da zahlen uns halt Auktionshäuser und andere Leute, die Kunst verkaufen wollen, mit denen machen wir halt Deals, dass die sagen, hey, promote doch mal unsere upcoming Auction in Beijing oder in Hongkong oder in London.
Ah, okay, das auch. Das heißt, es gibt sowohl, dass ihr wirklich versucht, ja, Kunst zu versteigern, als auch, dass ihr sozusagen andere Kunstevents promotet.
Genau, wir versteigern nicht, also wir handeln selbst und wir promoten, machen halt Lead Generation.
Okay, also beides.
Ja.
Und diese Millionen oder knappe Millionen Umsatz ist dann aber Innenumsatz, nicht jetzt alle aufaddierten Umsätze der darüber gehandelten Werke, ne?
Innenumsatz, ja.
Ja, genau, okay. Ja, und dann, das heißt, da bist du jetzt aber raus, weil...
Also hochprofitabel, ja. Mit 7 Leuten und so ist es ein richtig schönes Business.
Und, aber du bist trotzdem erstmal weitergezogen und hast weitergegründet. Was hast du danach gemacht?
Ich habe das parallel dann eigentlich. Und dann, Larry's war halt, war der Start. Dann habe ich, hatte so ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit, mich so zu orientieren und wusste genau, okay, im Kunstmarkt, das größte Problem im Kunstmarkt ist, dass keiner Kunst kauft. Mhm. Also von unserer Generation kauft kein Mensch Kunst und das ist, weil es keine Antworten auf 3 Fragen gibt. Die erste Frage ist, was soll ich kaufen? Das ist ein Überangebot von Kunstwerk. Zweite Frage ist, wie teuer ist denn das da eigentlich, was da vor mir ist, dieses Kunstwerk? Und die dritte Frage, auf die niemand eine Antwort weiß, ist es eigentlich ein gutes Investment? Und auf diese 3 Fragen, als ich meine Galerie hatte, konnte ich nie wirklich eine Antwort liefern und habe gemerkt, dass alle Leute, die das interessiert hat. Und deswegen habe ich die App gegründet.
Und die App ist jetzt die Magnus-App?
Genau, die App ist die Magnus-App, die wie Shazam für Kunst funktioniert. Du gehst hin, machst ein Foto von einem Kunstwerk und es sagt dir dann, wer der Künstler ist, den Titel, das Erstellungsdatum und den Preis und zeigt dir Vergleichspreise an.
Und wie verdient diese App Geld?
Gar nicht.
Das ist schlecht.
Meine ganze Kohle habe ich in diese App reingetan. Ja? Also die verdient in den ersten Jahren hat die gar kein Geld verdient. Und was wir, es war aber auch das Ziel oder der Plan von der ganzen Nummer. Was wir machen ist, wir sammeln extrem viele Daten. Das ist die größte Preisdatenbank der Welt, Kunstpreisdatenbank der Welt. Zum ersten Mal sind Preise im Kunstmarkt transparent. Für jedermann zugänglich.
Mhm.
Okay. Und im nächsten Schritt, wenn man einmal diese Daten hat, kann man ganz viel machen. Ein Teil, was wir davon mitmachen, ist, wir analysieren diese Daten und wir analysieren die sehr intensiv. Ich habe meinen Doktor in Ökonomie gemacht, also sehr viel mit Zahlen rumgespielt, über den Kunstmarkt. Ich habe mir angeschaut, was macht eine Galerie erfolgreich? Unter anderem auch ein Buch darüber geschrieben, Management of Art Galleries, was heute so das Go-To-Book ist, wenn man eine Kunstgalerie gründet. Und der nächste logische Schritt für mich war, was macht eigentlich ein Künstler erfolgreich? Und wir waren in der Lage, mit den Daten, die die App generiert hat, genau diese Frage zu beantworten.
Okay. Und was ist die Lösung?
Ja, dafür musst du mein Buch kaufen.
Okay, mache ich und verrate es trotzdem schon mal.
Das nächste Buch kommt nämlich raus, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, auch wieder mit Feiden, How to Become a Successful Artist. Und es basiert auf der Studie, die wir publiziert haben. Also es ist kein Geheimnis, wir haben die Studie und auch die Ergebnisse und Methodology publik gemacht und in Science publiziert, dem wichtigsten wissenschaftlichen Journal der Welt. Ich habe die Studie zusammengeschrieben mit 3 Harvard-Professoren, unter anderem Laszlo Barabasi, der Nummer 1 Data Scientist der Welt, den ich überzeugen konnte, habe gesagt, ey, wir können es hinkriegen, Kreativität zu quantifizieren. Also wir können sagen, ob ein Künstler erfolgreich wird oder nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kunstmarktes. Vorher war es nie möglich, weil niemand die Daten hatte.
Und jetzt, okay, aber jetzt hast du diese Daten, jetzt bekommst du das hin. Also mit Datenanalyse sozusagen. Kannst du hochrechnen, ob jemand erfolgreich wird?
Ja, jetzt sind wir eigentlich in der spannendsten Phase meines Unternehmens. Und das eigentlich, was ich immer erreichen wollte. Nämlich, wir haben jetzt 2 Sachen auf dem Tisch. Wir haben einmal die Daten, die vorher niemand generieren konnte. Stell dir den Kunstmarkt wie eine Blackbox vor. Die eine Seite des Kunstmarktes ist hell. Das ist die Auktionsseite. Dort sind alle Transaktionen, also alle Preise und Transaktionen sind publik. Da gibt es unterschiedliche Firmen, die diese Preise sammeln. Eine heißt Artnet, eine andere Artprice. Artnet ist gelistet in Frankfurt, Artprice ist gelistet in Frankreich. Das sind Firmen, die sammeln einfach von Christie's, Sotheby's und diesen ganzen Auktionshäusern die Preise, stellen die auf die Daten. Das heißt, wenn ich Andy Warhol eingebe, dann sehe ich alle Auktionspreise auf diesen Plattformen und zahle dafür. Artnet macht 20 Mille Umsatz pro Jahr ungefähr, hochprofitabel. So, jetzt aber auf der anderen Seite des Raumes, da ist es dunkel. Und das ist die Galeriewelt. Also zu wie viel wird eigentlich ein Andy Warhol in einer Galerie verkauft? Oder der Johann König, den du in deinem Podcast hattest, für wie viel verkauft er eigentlich seine Künstler? Das ist eine komplett, niemand weiß diese Preise. Niemand sieht, okay, dieses Kunstwerk wurde jetzt bei der Galerie wird's angeboten für 20.000, aber das wurde ja schon vor 2 Jahren mal angeboten. Was war denn eigentlich da der Preis? Man weiß nicht, was der Preis war und man weiß gar nicht, dass es schon mal bei einer anderen Galerie angeboten
wurde. Und wie kommst du an diese Daten? Also wie kommst du an diese Preise?
Durch die App, Crowdsourcing. Die App funktioniert so, dass die Leute machen ein Foto von einem Kunstwerk, entweder matcht es, sie bekommen dann also sofort die Resultate, sehen Preis und Preisvergleiche, oder es matcht nicht. Und dann fängt mein Team an und trägt es zur Datenbank hinzu. Die sehen dann, okay, dieses Foto wurde in der und der Galerie gemacht, also ist es der Künstler, da tragen die es ein. Und das nächste Mal, wenn jemand kommt, sieht er schon, wer der Künstler ist und wie das Werk heißt. Und dann gibt der User den Preis ein. Also wir haben jetzt, um das mal in Zahlen zu bemessen, wir haben die größte Preisdatenbank der Welt. Wir haben 10 Millionen Kunstwerke ausschließlich über Crowdsourcing in die Datenbank eingefügt. 99,6% accurate.
Und woher weißt du, ob es accurate ist? Also ob es der korrekte Preis ist?
Weil wir nie Beschwerden bekommen.
Okay. Und dann hast du das jetzt sozusagen gebaut, aber mit welcher Vision? Ja. Also ich meine, die Vision von Artnet ist ja ganz klar, wir verkaufen Zugänge und dann haben wir ein Abo-Modell und das ist cool. Deswegen, ne, du hast gerade gesagt, Listed Company, 20 Millionen Euro Umsatz. Wie ist deine Vision?
Die Vision ist, ich möchte in Zukunft für jeder, der ein Kunstwerk kauft, wird meine Daten konsultieren. Egal in welchem Preisniveau. Weil er bei mir und kein anderer kann das, Preisdaten findet einerseits aus der Seite, die eh schon hell ist, nämlich diese Auktionsdaten. Das ist reines Scrapen von Auktionshäusern, ein bisschen manuell eintragen. Aber bei mir kriegt er auch die anderen Daten, nämlich die Galeriedaten, die viel, viel größer sind. 90% aller Transaktionen im Kunstmarkt finden im Galeriemarkt statt. Und der ist komplett schwarz. Keiner weiß, was da stattfindet. Niemand weiß, was da abgeht.
Das heißt, aber wir wissen dann auch am Ende auch Zugänge verkaufen, wenn das einmal steht. Also sagst du, selbes Modell, nur halt viel größere Datenlage und dann aber auch Zugangsgeschäft und dann machst du auch wie Artnet irgendwie IPO.
Genau. Und was wir können ist, wir können Predictions. Jeder möchte wissen, ey, dieses Kunstwerk kostet jetzt 10.000. Wie viel ist es eigentlich in 5 Jahren wert? Das möchte nicht nur der Kunstkäufer wissen, sondern es möchte auch die Versicherung wissen oder die Bank, die einem Sammler einen Loan gibt von 50 Millionen für seine Sammlung. Sehr gängig. Die möchten natürlich wissen, ey, wenn wir dem jetzt 50 Mille geben für seine Sammlung, ist das Ding eigentlich auch in 5 Jahren noch so viel wert? oder geht da der Preis runter? Und die einzigen auf der Welt, die das wirklich statistisch machen können, sind wir.
Okay.
Und jetzt sind wir gerade in der Phase, ist total spannend. Jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt geht es aber darum, das Haus, ja, ich sage immer, das Fundament haben wir gebaut, jetzt wollen wir das Haus von innen auch schön ausstatten. Nämlich jetzt geht es darum, ein Tool zu bauen, was anwendbar ist. Also wir haben die wissenschaftliche Arbeit gemacht, wir haben die Daten, und jetzt müssen wir das so aufbereiten, dass es dass das Firmenohr, unsere Kunden es nutzen können. Und in der Phase sind wir genau. Und dafür raise ich Geld.
Das heißt, bislang hast du noch gar keine Investoren an Bord?
Ich habe zwei Investoren an Bord.
Also Profi-Investoren, so Fonds oder mehr Business Angel?
Ja, der eine ist Leo DiCaprio.
Ach so.
Kannst du jetzt beschreiben, wie du willst, ob es ein Profi-Investor ist oder so, aber in dem Fall ist es ein netter Investor.
Das heißt, du lebst in New York, wir sprechen auch gerade, du bist in New York, aber ja. Wie kommst du an Leonardo DiCaprio dran, dass der bei dir in seine Firma investiert?
Der hat, als wir gelauncht haben, an dem Tag von unseres Launches, hat die New York Times einen seitenlangen Artikel über uns geschrieben, was wir machen und dass wir den Kunstmarkt revolutionieren wollen. Oh, wenn ich das Wort selber ausspreche, schüttelt es mich immer. Revolutionieren und demokratisieren will ja jedes Startup irgendwie. Naja, die haben das geschrieben und der Leo hat das gelesen und hat dann über seinen Assistenten nach dem Treffen gefragt.
Und dann hast du dich irgendwie in einem Restaurant in New York mit Leonardo DiCaprio
in so einem Auto.
In
so einem schwarzen Truck und sind dann da rumgefahren.
Durch
Manhattan. Und haben gequatscht. Sind dann durch Manhattan rumgefahren und haben so ein bisschen Kunst angeschaut und haben halt darüber geredet.
Und dann hat er dir nach der Fahrt gesagt, okay, ich bin dabei.
Ja, und der ist ja sehr professionell, der hat ein Investment-Team und so weiter und dann hat das so seinen Lauf genommen. Aber der war nach der langen Unterhaltung, wir haben uns echt lange, mehrere Stunden haben wir da gequatscht, hat er das Geschäftsmodell verstanden und fand es gut und hat dann gesagt, okay, da bin ich dabei.
Okay, und seitdem schnackt ihr regelmäßig mal oder trefft euch regelmäßig oder nur schließt einmal im Jahr oder schickst ein Reporting hin oder wie muss man sich vorstellen?
Naja, er ist sehr supportive. Ja. Er postet ja hin und wieder was auf dem Instagram und mit seinem Team sind wir eng, hat viele Ideen. So, ich würde sagen, so ein klassisches Business Angel Beziehung.
Mhm. Aber du siehst ihn dann mehrfach im Jahr wahrscheinlich.
Ja.
Okay. Und wie viele Investments macht er so? Also hat er jetzt irgendwie, ist mir noch gar nicht so häufig untergekommen, dass der irgendwo investiert, deswegen macht er so 20, 30 Investments im Jahr oder was?
Weiß ich gar nicht, verfolgt das gar nicht so genau. Also im Kunstmarkt sind wir das Einzige.
Aha. Und vielleicht mal ganz vorne angefangen, wie kommt man denn die New York Times dazu, über dich einen ganzseitigen Artikel zu schreiben zum Start? Normalerweise muss man erstmal was beweisen und ich meine, die New York Times ist ja auch so ein Ritterschlag. Wenn man da einen Artikel bekommt, dann ist man schon, weiß ich nicht, so fast Airbnb so ungefähr. Warum haben die direkt zum Start über dich geschrieben? Wie kam das?
Ja, meine Erfahrung mit Presse ist, ich habe zum Beispiel für Gemondo echt wenig Presse bekommen, ja. Weil einfach die Idee jetzt so Fitnessvideos online zu stellen war jetzt nicht so revolutionär. Aber was wir jetzt gemacht haben mit der App, den Kunstmarkt transparent zu machen und Preise transparent zu machen, das ist schon eine neue Idee und das haben die ganzen Journalisten natürlich auch verstanden, was ich hier mache. Was dazu kommt, ist, dass ich im Kunstmarkt, als ich die App gelauncht habe, natürlich kein Unbekannter war. Ich habe durch Larry's List, da hat die New York Times auch über uns geschrieben, war ich also schon irgendwie präsent. Und dann mein Buch Management von Kunstgalerien, Management of Art Galleries, war ein Bestseller. Also ich hatte schon einen gewissen Grip im Markt und war bekannt durch meine Doktorarbeit und mein Unterrichten und so. Also da kamen so diese ganzen Elemente zusammen, wurde dadurch ernst genommen. Und dann fanden die das Thema natürlich interessant.
Wer ist denn der andere Investor neben Leonardo DiCaprio?
Der andere Investor ist der wichtigste Kunstsammler der Welt. Den ich jetzt nicht nenne.
Okay, ein Amerikaner?
Ja, ein Ami, ausschließlich Amis.
Okay, und wie bist du an den gekommen?
Den habe ich, den wollte ich unbedingt drin haben und den habe ich einfach abgegriffen. Ja, also ich wusste, wo der ist und dann kam eine Sache zum anderen, habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, wer ich bin und was ich vorhab. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal einen Termin hier und hat mir dann die E-Mail-Adresse von seiner Sekretärin gegeben. Und dann haben wir uns getroffen. Das war echt, da haben wir ganz viele Treffen gehabt. Also, ja, es waren wirklich viele Treffen.
Und dann haben aber
schönstes Büro New Yorks. Und da ging ich dann gerne hin. Ich glaube, da gab es 10 Treffen oder so.
Und das sind da dann jeweils so Investments von den beiden, wo die mehrere schon auch 100.000 Euro wahrscheinlich investiert haben, nehme ich mal an.
Oh ja. Ja, ja.
Okay, also jetzt nicht Millionen, aber schon, die haben schon da ein bisschen jetzt nicht das
Typ. Doch, schon. Also klar. Du, wenn die diese Daten generieren und diese Infrastruktur bauen, wir haben das alles sehr lean aufgezogen. Ja, also die meisten meiner Mitarbeiter, ich habe ganz geringen Burn. Das war so ein bisschen die Erfahrung, die ich von meinem ersten Startup gemacht habe. Tech-Kosten wirklich gering halten, nicht dieses Riesenteam, Tech-Team hiren und so. Diesmal habe ich viel selbst gemacht, aber auch viel mit guten, aber auch jetzt nicht exorbitant teuren Leuten zusammengearbeitet. Aber klar, das ist Millionen-Investments, war nötig.
Und die kommen das Geld kam dann von den beiden Parteien sozusagen.
Genau, ja.
Und jetzt suchst du nach einer Profi-Runde, wo du jetzt sozusagen Tech-Profi-Investoren, also VCs, so reinholen willst.
Ja, ich sagte es eben schon, jetzt ist eigentlich die schönste Phase. Jetzt haben wir die Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es darum, Geld zu verdienen.
Und
Das wird diese Firma, jeder, der ein Kunstwerk kaufen wird, wird diese Daten nutzen.
Wenn du jetzt Investoren suchst, was für eine Bewertung stellst du denn für die Firma aktuell vor jetzt? Die macht ja noch keinen
20
Umsatz.
20 Millionen.
20 Millionen, okay. Aber die macht noch keinen Umsatz.
Macht geringen Umsatz durch irgendwelche Partner-Deals oder so.
Okay, aber es ist im Wesentlichen jetzt die Datenplattform und die ganze Tech, die da ist.
Ja, die Daten sind Gold. Mhm. Also wenn man sich andere Unternehmen anschaut, in meinem Segment sind ja viele Failures dabei. Ja? Also viele haben versucht, online Kunst zu verkaufen. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil du das große Problem ist, dass es einfach zu wenig Kunden gibt. Mhm. Ja. Weil eben diese drei Fragen, die ich am Anfang gesagt wurde, nicht beantwortet werden. Leute werden überflutet mit Kunstwerken, die wissen aber jetzt nicht, was sie kaufen sollen. Die wissen auch nicht, ob der Preis, den sie da sehen, ob der richtig ist. Und die wissen nicht, ist das ein gutes Investment. Diese Fragen beantwortet niemand. Wir können diese Fragen beantworten. Deswegen sind alle Online-Startups im Kunstmarkt, die einfach versucht haben, hey, wir machen jetzt eine Online-Galerie, haben nicht funktioniert. Es funktioniert ausschließlich, wenn du ein Produkt hast, was bereits nachgefragt ist. Und das sind die Künstler, die große Namen haben. Das ist das, was wir bei Larry's List sehen. Ab so einem Preispunkt, so 50.000, 100.000, das sind wirklich Künstler mit Namen, die dann auch als Investment gelten. Und die haben einfach eine hohe Nachfrage. Da ist eher das Problem, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Im restlichen Teil des Kunstmarktes, 90% aller Kunstwerke werden für unter $10,000 angeboten. Das gilt für Auktionen und für Galerien. Und in diesem Segment gibt es einfach ein riesiges Angebot und eine Mini-Nachfrage.
Okay, aber wie wird man denn ein erfolgreicher Künstler? Du hast es ja gerade so ein bisschen erzählt, dass man es berechnen kann. Sag doch noch mal kurz, was da dein Kern-Learning ist.
Ja, das ist das Thema, was ich in Yale unterrichte. Wie wird man erfolgreich im Kunstmarkt? Wie wird man erfolgreich als Künstler, also für die Rolle des Künstlers, habe ich eine Ausgliederung gemacht. Einen Online-Kurs biete ich an, magnusklaas.com. Mhm. magnusklaas.com. Eine Online-Klasse, um Künstlern zu zeigen, wie sie erfolgreich werden. Und es basiert auf meinem Science Paper, was wir Ende 2018 publiziert haben. Die Kernmessage ist, um heute ein erfolgreicher Künstler zu werden. Und Erfolg hier wirklich gemessen in finanzieller Erfolg. Nicht das, was vielleicht findet deine Omi super, was du machst, kann man ja auch als Erfolg bewerten. Nee, wirklich einen finanziellen Erfolg. Das funktioniert nicht über das Kunstwerk. Also das Kunstwerk ist komplett egal. Mhm. Wie du malst, ja, was du da machst, ist völlig irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist, in welchem Netzwerk bist du.
Mhm. Sprich weiter.
Ja, weil so eine Zwischenfrage stellst, sonst labere ich so lange.
Ja, also was meinst du mit Netzwerk? Also genau, was heißt das genau?
Was wir feststellen konnten in unserem Paper, wir haben da eine Riesenanzahl von Daten uns angeschaut, zusammen mit einer anderen Firma, artfacts.net. Was wir angeschaut haben, ist, was macht eigentlich erfolgreiche Künstler anders als von unerfolgreichen? Wir konnten sehen, dass sehr früh in der Karriere eines Künstlers, also schon in den ersten 5 Ausstellungen eines Künstlers sich entscheidet, ob er oder sie erfolgreich wird oder nicht. Das heißt, wenn er am Anfang seiner Karriere in gewissen Galerien ausstellt, wird dieser Künstler erfolgreich werden und auch erfolgreich bleiben sein Leben lang. Wenn er aber nicht in diesen wenigen Galerien ausstellt, wird er immer unerfolgreich bleiben. Das ist halt total krass. Also es, wir waren selber, als wir diese Daten analysiert haben, es hat uns 3 Jahre gedauert, das zu machen, waren wir selber überrascht, wie krass eigentlich oder wie ungleich dieser Markt eigentlich ist. Wenn du oben anfängst, also erfolgreich in einen dieser Top-Galerien anfängst, bleibst du immer da. Und wenn nicht, dann wirst du nie erfolgreich. Das auch Interessantes ist, dass diese Top-Galerien, und ich spreche da wirklich von 5 bis 10 Galerien,
auf der Welt,
die einen Künstler machen oder nicht, der Welt, die sind fast alle in New York, sind fast alle geleitet von weißen Männern. Und diese Galerien haben extrem, extrem enge Kontakte zu den wichtigsten Museen der Welt. Im Guggenheim-Museum zwischen 2003 und 2010 waren 90% der Ausstellungen von Künstlern dieser 5 Galerien, die da an der Spitze stehen.
Heute Morgen, wir sprechen jetzt vom Dienstag der letzten Augustwoche, habe ich meinen Tag damit verbracht, Filme zu produzieren, gemeinsam mit den Kollegen von YouTube für das YouTube Festival. Da darf ich ein bisschen mitmachen, aber vor allen Dingen gibt es dort Case Studies, es gibt Informationen rund um die YouTube-Plattform, alles natürlich digital am 8. und 9. September. Wie gesagt, wer was lernen möchte, wir haben auch schon einige Case Studies vorab, die kann man sich anschauen unter thinkwithgoogle.com/OMR. Man kann da vor allen Dingen am 8. und 9. September dabei sein. Deswegen merkt euch den Termin im Kalender irgendwie an. 8. und 9. September YouTube Festival. Sag mal ein paar Namen von den Galerien. Also nicht, dass ich jetzt alle kennen würde, aber so vielleicht ein bisschen.
Nummer 1 ist Larry Gagosian, ja, so Gagosian Gallery.
Das ist ja so der Monster-Galerist. Genau, den kenne ich. Ja,
das ist so der FC Bayern der Galerien. Oder Real Madrid. Mhm. Abhängig davon, wen du unterstützt. Dann hast du Pace Galerie, also PACE. Mhm. Dritte Galerie, David Zwirner, ein Deutscher. Mhm. David Zwirner, der aber in New York aufgewachsen ist und so weiter. Und Hauser und Wirth, Schweizer. Mhm. Hauser und Wirth. Und fünfte Galerie variiert dann immer, wer das sein könnte. Marion Goodman oder und so weiter. Da gibt's dann, kannst du austauschen. Aber eine dieser Galerien, wenn du von denen repräsentiert wirst, sehr früh in deiner Karriere, ist es eine Garantie, erfolgreich zu bleiben.
Aber das kann man ja nur nicht planen. Also man muss ja dann irgendwie hoffen, dass der Galerist einen dann haben will. Ne? Man kann da ja nicht anders rein. Ja.
Wie wird man also Teil von diesem Netzwerk, das Netzwerkanalyse, die wir gemacht haben, wie wird man Teil von dem Netzwerk? Das erkläre ich in meiner Online-Klasse.
Okay, also am Ende, aber es ist auch viel Social Skills wahrscheinlich und so.
Fast ausschließlich. Und das ist das Krasse. Wenn man sich die Ausbildung von Künstlern heute an den Akademien anschaut, dann ist die eklatant falsch. Weil was denen dort erklärt wird, ist, wie man den Pinsel hält und ein bisschen was über Kunstgeschichte. Was aber null Relevanz auf den Erfolg eines Künstlers hat. Entschuldigung, wenn das jetzt so unromantisch klingt. Der Künstler hat ja immer noch die Idee, dass er entdeckt wird, kurz so vom Starving wird er entdeckt und dann wird er auf einmal Millionär und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Das funktioniert heute nicht mehr. Alle erfolgreichen Künstler heute sind brillante Selbstvermarkter.
Und worüber vermarkten die sich normalerweise? Also wenn sie es gut machen?
Ja, über welches Medium meinst du?
Ja. Oder ja, welche Plattform sozusagen? Also
vor allem, also im Kunstmarkt, der ist noch sehr oldschool. Der Online-Kunstmarkt ist ja sowieso mini, ne? 6% des Marktes, 7% des Marktes finden online statt, von den Verkäufen. Also es ist mini. Diese Idee, hey, ich mache jetzt einen riesen Instagram-Account und werde jetzt der nächste MoMA-Superstar-Künstler, ist auch falsch. Es läuft alles über persönliche Kontakte. Du musst in Kontakt mit diesen Top-Galeristen kommen, sonst wird's sauschwierig. Das heißt, wenn du in Berlin sitzt oder in Zagreb oder in Moskau, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich wirst als Künstler, deutlich geringer. Du musst irgendwann in New York sein, um mit diesem Netzwerk zu interagieren. Das Netzwerk ist ja nicht nur der Galerist selbst, sondern ist auch die Künstler in der Galerie.
Mhm. Also deine Kollegen sozusagen dann.
Genau, deine Kollegen, die eigentlich der stärkste Weg in dieses Netzwerk sind. Das heißt, wenn ein Künstler von einer dieser Top-Galerien in Berlin aus dort lebt und sein Studio hat, dann ist das ein schöner Ankerpunkt, um in dieses Netzwerk reinzuschreiten. Aber ich empfehle allen Künstlern, dass sie auf kurz oder lang ins Epizentrum der Kunst müssen, nämlich nach New York. Das war auch der Grund, warum ich hier vor 7 Jahren hergezogen bin.
Aber es ist ja, sagen wir mal, auf der einen Seite, wenn ich das so höre, irgendwie klar und naheliegend. Auf der anderen Seite natürlich in seiner Kühle und Rationalität vielleicht was, was man sich nicht immer so oft vor Augen führt und von außen oder aus der Ferne betrachtet, erst recht nicht. Aber wenn man in der Szene drin ist, ist doch wahrscheinlich, ja, gar nicht so überraschend. Also ich stelle mir auch jemanden als naiv vor, der jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Ruhrgebiet in Essen sitzt und irgendwie super geil malen kann, aber wie soll der jetzt an Geld kommen? Ne? Also ich meine, ist halt ein sehr, sehr weiter Weg, wenn der nicht jetzt jemanden findet, der ihm seinen Kram für viel Geld verkauft. Also ich meine, und diese Menschen...
Ja, du siehst das, ich sehe das so, und so ein bisschen mit Common Sense sieht man das eigentlich, aber was gelehrt wird an den Akademien, ist halt was ganz anderes. Mhm. Ja, da existiert immer noch die Idee, dass man entdeckt wird und man muss weiter an seiner Kunst arbeiten und so weiter. Ich sage, um heute erfolgreich Künstler zu werden, 80% Selbstvermarktung, 20% das eigentliche Werk. Mhm. Weil was ist gute Kunst? Ist ja völlig subjektiv. Du magst was, sobald ich einen hohen Preisstempel dem Kunstwerk gebe, ist es auf einmal wertvoll. Der Preis ist sowieso das wichtigste Marketinginstrument eines Künstlers.
Okay, und jetzt hast du aber ein Buch geschrieben oder generell hast du ja über den ganzen Kunstmarkt, also wie man eine Galerie führen soll, wie man erfolgreich werden kann, mehrere Bücher schon geschrieben. Wie viel? 3 Stück, glaube ich, insgesamt, ne?
Ich habe insgesamt jetzt mein 6. Buch kommt jetzt raus, Ende des Jahres. Das ist eben das Buch, wie wird man erfolgreicher Künstler? Sehr datenbasiert. Also alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, ist sehr kontrovers im Kunstmarkt. Also da gibt es viele, die sagen, so ein Blödsinn, das Kunstwerk zählt doch und es muss doch eine Message haben und es muss doch total authentisch sein und so weiter. Sage ich ja auch, aber wenn du ein schlechter Marketer bist, dann wirst du nie erfolgreich. Mhm. Mein erstes Buch, was sehr erfolgreich war Management von Kunstgalerien, das ist mittlerweile in der 3. Auflage, da haben wir 40.000 Bücher verkauft, Bestseller gewesen, 100 Secrets of the Art World. Das habe ich zusammengeschrieben mit Thomas Gierst, ein kleines Buch, was wir 1000-fach allein im MoMA in New York verkauft haben. Sehr erfolgreiches Buch, das ist so $10, liegt in jeder Buchhandlung immer bei der Kasse aus. Das haben wir sehr gut verkauft, da habe ich auch echt Geld mitgemacht mit dem Buch. Und dann
was für Geld kann man mit dem Buch machen? Also wenn man so ein Buch macht, so ein kleines Ding?
Eigentlich kann man kein Geld mit Büchern machen. Deswegen war ich überrascht, dass wir mit diesem $10-Buch echt Kohle gemacht
haben. Also, aber echt Kohle heißt irgendwie ein paar hunderttausend.
Ja, wir waren ja zu zweit und so. Von daher haben wir da immer alles halbiert. Aber du kannst mit so einem Buch, wenn du einen guten Deal hast, kannst du schon $100.000 machen.
Okay. Aber es ist ja in New York, wenn man das Leben lebt, was ich bei dir jetzt so ein bisschen irgendwie vermute, dann ist es auch schnell wieder weg.
Ja, total. Zu teuer hier. Also Miete ist alles. Ist Wahnsinn, wie teuer das hier ist. Wahnsinn.
Wo sitzt denn eure App? Sitzt ihr, also die Firma von Magnus, die sitzt ja auch in Tribeca, hast du gesagt, ne?
Ja, in Tribeca. Aber hier, wenn ich hier so ein Office mietest in Berlin, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, $1,000 oder $2,000 gezahlt für mein Büro. Und da hatte ich, ich glaube, 30 Leute sitzen oder so für eins dieser Startups. Das ist keine Ahnung. So ein Office für 30 Leute, weiß ich gar nicht, was es kostet. Vielleicht $30.000, $50.000, keine Ahnung. Unbezahlbar.
Okay.
Also New York zwingt schon, dass du super einfach sehr, sehr lean arbeitest. Und so ist meine Firma auch gebaut. Sehr, sehr lean gebaut. Der Burn ist minimal.
Aber wenn du jetzt sagst, irgendwie 20 Millionen Valuation, dann ist das ja gar nicht so viel. Also ich meine, wenn du so eine App hast und die hat jetzt diese Möglichkeiten und ist dann direkt der Wettbewerber demnächst von einer Firma, die jetzt an der Börse, was immer das heißt, aber trotzdem, also wie Artnet ist ja schon eine Hausnummer. Wenn man da jetzt gegen antritt, reicht das überhaupt? Wenn du 20 Millionen hast, dann willst du jetzt Investoren an Bord nehmen, sagen wir, dann gibst du jetzt 20% ab, dann bekommst du ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 4 Millionen rein oder so. Das ist ja gar nicht so viel.
Mehr brauche ich auch nicht. Okay. Also das ist so die Größe, in der ich spiele, weil ich sage das ja, die Kosten von diesem Unternehmen halte ich bewusst gering, wenn man sich das anschaut von Mitbewerbern. Artnet, börsennotiert, kann man sich gut anschauen, wie die Kostenstruktur ist, weil sie im Geschäftsbericht publizieren. Es ist hochprofitabel. Also es ist eigentlich eine Goldgrube, eine Datenbank im Kunstmarkt aufzubauen.
Mhm. Okay. Und wann kommt da die Finanzierungsrunde? Das ist für dieses Jahr noch geplant?
Ja, ich suche, also das ist auch so ein bisschen so ein Learning. Das können sicherlich viele Unternehmer verstehen. Ich suche nach jemandem, der dazu passt. Ich habe jetzt echt ein super Setup mit den bestehenden Investoren. Das macht Spaß. Und ich suche halt jemanden, der in diese Gruppe reinpasst. Das ist jemand, der ein Verständnis für den Kunstmarkt hat, aber gleichzeitig auch eine sehr klare Fokussierung, Geld zu verdienen.
Okay, okay. Aber ich meine,
häufig kommt eins, aber gemeinsam ist es schwierig. Und da muss natürlich auch ein gewisses internationalen Kunstmarkt verstehen.
Und jetzt sagst du gerade so im Nebensatz, du unterrichtest darüber in Yale, und wenn man dich recherchiert, dann gibt es auch eine Fallstudie, die offensichtlich in Harvard unterrichtet wird, die sozusagen über deine App oder über deine Thesen sozusagen als Fallstudie. Wie sind all diese akademischen Netzwerke entstanden? Also wie hast du es geschafft, sozusagen als Analyst oder als Unternehmer in dem Space in diese Ivy League Schulen einzudringen?
Ja, das war ein schon langfristiger Prozess. Ich habe meinen Doktor geschrieben, als ich 25 war, und habe dann, als ich diese ganze Startup-Nummer in Berlin gemacht habe, eigentlich diese ganze akademische Laufbahn so ein bisschen zur Seite gelassen. Und dann, als ich Gemondo verkauft hatte, wieder ein bisschen mehr Zeit dafür gefunden, das Buch geschrieben, Management von Kunstgalerien, was auf der Doktorarbeit basierte. Und wurde dann gefragt in St. Gallen, ob ich nicht Lust habe, einen Kurs zu unterrichten, weil das Thema ja schon interessant ist, Kunstmarkt und diese Schnittstelle Technology und Kunst und Geld nicht so richtig bearbeitet wurde. Und das war eigentlich mein Weg zurück in die akademische Laufbahn. Habe dann in St. Gallen, ich glaube dieses Jahr unterrichte ich zum siebten Mal da, zum siebten Jahr unterrichte ich dort, und habe dann, als ich nach New York gezogen bin, haben die das an der Columbia University mitbekommen und mich gefragt, ob ich da unterrichten will. Mhm. Es gibt halt einfach nicht so viele Leute, die in diesem Bereich unterrichten. Aber das Interesse ist recht groß. Und dann, als ich das Paper geschrieben habe, hat dann Yale gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an Yale in der School of Management eine MBA-Klasse zu unterrichten, eine eigene Klasse dort. Und das ist eigentlich, das wollte ich immer machen. MBA, das sind die Leute, die ich von meinem Studium ganz gut verstehe, weil ich ja auch Wirtschaft studiert habe. Und so MBA Yale, das ist noch in Zugnähe. Also da kann ich mit 2,5 Stunden bin ich dann da. Da muss ich nicht nach Harvard fliegen. Das wäre die andere Idee gewesen. Und die Harvard Case Study ist, dass die Harvard Business School macht ja immer so Case Studies über Unternehmer. Und die fanden das sehr interessant, wie ich in den Kunstmarkt aktiv bin und wie ich versuche, Transparenz in den Kunstmarkt reinzubringen. Also beschreibt sozusagen meinen Weg im Kunstmarkt mit der Idee, ihn transparenter zu machen und ein Geschäftsmodell auf dieser Idee, Transparenz im Kunstmarkt zu bauen.
Und wie kriegt man so eine App dann am Ende groß? Also ich meine, jetzt hast du schon erzählt, dass da jetzt ganz viele Leute Bilder einscannen und dann Schätzungen und Preise, die da reingeschrieben werden, auch mehr oder weniger immer stimmen, weil sich keiner beschwert und so, all solche Sachen. Aber wie kommen wir überhaupt dann, ich stelle mir vor, du brauchst ja Tausende oder vielleicht Zehntausende von Menschen, die diese App nutzen und das mitmachen. Wie hast du diesen Prozess oder diesen Marktplatz, wenn man so will, in Gang gebracht?
Ja, interessanterweise nicht durch einen einzigen Euro Geld für Marketing, den wir ausgegeben haben. Es ist wirklich so Word of Mouth. Und Shazam für Kunst lässt sich halt echt leicht weiter kommunizieren. Und dann ist gratis die App, dann laden sich die Leute das runter. Wir haben ja, ich glaube, 1 Million User oder so. Also da ist einfach sehr viel Traction. Die Leute nutzen das und machen da gerne die Bilder. Ist halt eine schöne Sache, ne?
Aber trotzdem, ich meine, Shazam ist jetzt ja nun auch schon ein paar Jahre alt und ist ja auch irgendwie so ein One in a Million Phänomen. Also, ja. Die es irgendwie geschafft haben, dass man sie nutzt, aber heutzutage oder in den letzten Jahren eine App groß zu kriegen. Sag noch mal ein paar Worte dazu. Das ist ja nicht so einfach. Ich meine, ich stelle mir vor, man stellt so eine App irgendwie in den App Store und dann, ja, erstmal geht sie unter. Ich meine, das ist, auch wenn das jetzt ein cooles Ding ist, nur über PR oder wie?
Ja, nur über PR und selbst die PR. Ich hatte nie eine PR-Agentur in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich hatte mal einmal eine, aber die habe ich dann gefeuert. Ist PR, und dann gab es ein bisschen controversial Stories so am Anfang, dass die Galeristen haben halt echt gekotzt, als die App rausging und auf einmal die ganzen Preise transparent für jedermann waren. Da konnten die halt nicht mehr tricksen. Ich kenne das ja selbst. Da kommt wer rein, als ich meine Galerie mit 20 hatte, kommt wer rein, der schaut nach Kohle aus, da schlage ich halt auch $2,000 drauf. Das machen die halt im Kunstmarkt. Mhm. Ja, die werden natürlich jetzt alle sagen, ach, das ist ja Unfug, was der Rechter erzählt. Aber es ist halt leider so. Die Preise sind mega variabel. Jeder, der ein Kunstwerk kauft, soll immer nach 20% Discount fragen. Generell, egal wer du bist, immer 20% Discount fragen. Mhm. Und wenn du sofort zahlst, dann kannst du noch mehr Discount fragen. Das hier an alle Kunstkäufer, habt euch gerade ein bisschen Geld gespart. Ja. Und die Galeristen, ich sehe schon, die Galeristen, die das jetzt hören, sagen, der Recht, die 20%, die sollen sich lieber freuen, dass jetzt wer Kunst kauft. So schaut es doch aus, die verkaufen noch alle nichts.
Aber das heißt, du bist dann irgendwie hingegangen und hast so ein bisschen bewusst so Controversy.
Nee, gar nicht. Ich habe da gar nicht so richtig bewusst Controversy gemacht. Die Galeristen haben halt gekotzt, als die App in den Store kam und haben sich dann zusammengeschlossen, haben dann einen Brief an Apple geschrieben. So gleichzeitig haben die alle Complaints an Apple gemacht, haben gesagt, hier, das ist ja Copyright, Issues. Und dann hat Apple kalte Füße bekommen, weil die App war neu. Irgendwie war da richtig viel Action drumrum. Und da haben auf einmal ganz viele Beschwerden bekommen. Da hat Apple uns rausgekickt aus dem Store.
Und dann?
Ja, und dann waren wir erstmal raus.
Ja, und dann musstet ihr wieder rein.
Ja, da mussten wir diese ganzen Complaints, mussten wir dann mit den Galeristen sprechen, dass die diese Complaints zurücknehmen. Und was sie dann, und Apple gegenüber argumentieren und sagen, ey, Apple, was wir hier machen, das ist absolut legal, es ist crowdsourced. Die haben was gegen uns, weil wir den Markt transparent machen. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, okay, ihr seid wieder drin. Es hat aber ein bisschen gedauert.
Mhm. Okay, aber das heißt irgendwie, bist du ja, das ist ja schon der ganz große Moment, ist ja der Moment, wo man es schafft, dass halt Leute, die Kunst kaufen, freiwillig sind, das, was sie dafür bezahlt haben, bei dir in der App eintragen. Und das ist ja irgendwie eigentlich ein Rätsel, wie das passieren konnte, wie man das schaffen konnte.
Es sind ja nicht Kunstkäufer, die es bei mir eintragen, sondern es sind die Leute, die in Galerien gehen. Das sind ja ganz 95% der Leute, die in eine Galerie gehen, kaufen ja nichts. Aber das sind die Leute, die meine App befüttern. Die machen Fotos und fragen dann halt, was ist der Preis? Oder die machen Foto von der Preisliste, schicken uns die Preisliste rüber. Oder die Galerien mittlerweile haben gemerkt, okay, der Rechte kriegt eh die Preise. Jetzt schicke ich dem einfach die Preisliste rüber, dann ist es da wenigstens drin und freut dann auch den User. Also so ein paar Galeristen sind mittlerweile sehr mir jetzt freundlicher gestimmt.
Und diese großen Superstars, von denen gerade so Gagosian und so, sind da auch die Preise drin?
Das sind die einzigen, die keine Beschwerden im App Store reingemacht haben. Die verstehen das. Die sehen auch, dass man diesen Trend nicht aufhalten kann. Transparenz braucht der Kunstmarkt und wenn wir es nicht machen, dann wird es irgendwer anders machen. Mhm. Wir sind jetzt die Ersten. Also wenn jetzt jemand anfängt, die Daten zu sammeln, dann hat er einfach nicht diese Galeriedaten, die wir vor 7 Jahren angefangen haben zu sammeln. Und das ist das Gute, das ist so der Lock-in-Effekt. Wir waren die Ersten, die damit angefangen haben und seitdem haben ein paar versucht, Shazam für Kunst zu machen, aber niemand hat diese Preisdaten bekommen. Das ist der Holy Grail und den haben wir.
Das heißt, da ist so die eure Marktabdeckung ist da jetzt schon irgendwie mehr als die Hälfte aller Galerien oder aller relevanten Galerien oder schon 70-80%?
So. Ja, würde ich sagen. Ja. Es gibt 20.000 Galerien, davon sind halt sehr viele auch irgendwie so an der Strandpromenade irgendwelche Strandbuden, wo dann so der Surfer ein bisschen irgendwie was gemalt hat. Die Dinger sind jetzt nicht drin. Aber so die klassische Galerie, die du jetzt in Berlin oder in Hamburg siehst, wo du dann mal reinläufst und da hängen dann irgendwelche Dinger an der Wand, die ist bei uns drin.
Okay. Sag mal, es gibt noch so eine andere Geschichte, die ich dich auch mal fragen wollte, wenn man dich googelt oder wenn man dich verfolgt. Es gab mal ein
Ich weiß genau, was jetzt kommt.
Du musst es mal erzählen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Also du hast mal einen... da warst du doch im Skiurlaub, ne?
Ja.
Und dann bist du irgendwie Skiurlaub und du hast irgendwie eine Abfahrt gemacht. Das war so ein herrlicher Tag und weiß nicht, Pulverschnee und was immer. Und dann hast du da so eine Kamera reingesprochen und hast deiner Lebensfreude Ausdruck verliehen und gesagt irgendwie, weiß nicht, geht's euch auch so gut? I doubt it. So, das hast du auf Englisch gesagt, ne? I doubt it. Also ich bezweifle das.
Ja,
Und das Video hat dann irgendwie über Facebook seinen Weg, wie es immer so ist, ins Internet gefunden und ist dann ein viraler Hit geworden. Am Ende haben dir tatsächlich sogar hier die Kollegen Joko, Winterscheid und Klaas haben dann dir sogar so einen Quatschpreis verliehen. Also ist das für dich im Nachhinein, hast du dich geärgert, fuck, scheiße, jetzt bin ich da im Netz mit so einem vermeintlich uncoolen Video, oder hast du gedacht, okay, das ist alles Publicity, nehme ich gerne mit, ist lustig, jetzt kennt mich zumindest die Welt.
Ich habe den in meinem Lebenslauf habe ich immer den goldenen Umberto, so hieß der Preis, habe ich da aufgeführt, ja, unter Awards.
Ja, genau.
Also bin ich sehr stolz drauf, den goldenen Umberto überreicht bekommen zu haben. Ja.
Was hast du da seitdem, direkt von den beiden, also was in der Show oder sowas?
Ja, ich war in der Show, der wurde verliehen in der Show und dann haben wir halt so einen Einspieler gemacht, weil ich da irgendwie zu der Show, die haben so eine Oscar-Verleihung gemacht und da konnte ich nicht und dann haben die aber ein paar Tage vorher mit mir so ein Video gedreht und so, das war echt lustig. Ja, das war total überraschend, ich war Skifahren und habe dann im März und hatte einen super Skitag, bin aufgestiegen, ich komme aus meine Mutter ist sehr aktive Skifahrerin und mein Bruder und so weiter, also ich liebe Skifahren und hatte einen super Skitag mit blauer Himmel und so weiter und bin dann aufgestiegen und dann den Berg abgefahren und war da gut drauf und habe dann eben dieses Video gemacht und an meine Freunde in Berlin geschickt, im März, wohlgemerkt, im März. Und auf einmal im Juli, weiß ich noch ganz genau, laufe ich über die Straße in Berlin mit meinen Kumpels und dann kommt so eine Frau auf mich zu, die hat den Hund Gassi geführt, so eine ältere Frau, keine Ahnung, 50 Jahre und schaut mich so an und sagt, wie sie jetzt hier? Ich dachte, sie sind Skifahren. was meinen sie denn? Ja, hier, schau mal das Video. Und dann dachte ich jetzt, irgendwer hat der das geschickt, keine Ahnung, ja, vielleicht kenne ich die oder Tochter oder Sohn oder so hat der das geschickt. Und auf einmal ging's los. Dann waren wir beim Dinner und dann hat das Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln.
Und das kam, weil das im Fernsehen dann irgendwie von Joko und Klaas irgendwie sozusagen...
Nee, die haben das ja dann erst aufgegriffen. Die waren sozusagen, die haben die Welle dann mitgeritten und das dann nochmal, keine Ahnung, wie das Ding groß geworden ist. Vor allem, weil so ein Timelag dazwischen war. Ne? Im März habe ich das gedreht und an 5 Freunde über WhatsApp geschickt. So, haha, bei euch in Berlin ist gerade grau. März, Berlin im März ist ja hässlich. Ja. Grau, regnen, so. Ja. Und da habe ich denen das Video geschickt, was natürlich total bewusst so arrogant rüberkommt und so, haha, bei mir ist es cool, bei euch ist es blöd. Mhm. Und dann auf einmal ein paar Monate später ist das total viral gegangen. Keine Ahnung, wie.
Aber hatte nicht.
Aber ich bin natürlich dann voll auf... Nee, also am Anfang war ich überrascht, wusste nicht so richtig, ja, wie das jetzt alles kommt. Und dann am Tag später habe ich dann Air Berlin angerufen und Lufthansa. Also wirklich so an dem nächsten Tag, nach diesem Dinner, als ich mit meinen Kumpels da saß und dann bin ich nach Hause gegangen, hat es wirklich nicht aufgehört. Dann habe ich das bei YouTube raufgeladen, eine Freundin von mir angerufen und gesagt, du soll mal so ein Logo und so weiter erstellen, so einen YouTube-Account gemacht und dann am nächsten Morgen Air Berlin und Lufthansa angerufen, den Werbedeal vorgeschlagen.
Und haben sie den genommen?
Den haben sie dann genommen, dann bin ich 3 Jahre mit Air Berlin rumgeflogen. und zusätzlich noch, leider gibt es die nicht mehr, ja. Aber das hat gerade, als die es nicht mehr gab, hat es dann aufgehört mit meinen Flügen. Aber dann bin ich mit denen direkt ein paar Tage später in so einen Traumurlaub nach Abu Dhabi geflogen oder irgendwo hin und habe dann da weiter Promotion für die gemacht. Also die haben wirklich so eine, dann gab es die Air Berlin Challenge, wo jeder sein I Doubt It Video, es gab ja Tausende, zehntausende Kopien von diesem Video und die beste Kopie hat dann diese Traumreise gewonnen, die ich selber natürlich gemacht habe. Also Kamelreiten und Jetski fahren und Formel-1-Wagen rumdüsen und so, das war echt lustig.
Verdienst du eigentlich mittlerweile mit deinem, was du gerade erzählt hast, diesen Künstler-Weiterbildung, also für
ja, das ist hochprofitabel.
Magnus Klaas.
Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit gemacht wie mit diesem 9 Sekunden I Doubt It Video. Das war wahrscheinlich, das werde ich auch nie wieder machen, mit 9 Sekunden Arbeit Kohle zu machen. Ein Shoutout an alle Instagram-Influencer. Ich beneide euch sehr für eure kurzen Videos und dass ihr da Kohle bekommt. Aber ich war auch mal einer von euch. Ja? ich kann das mitspüren.
Okay.
Und die Magnus Klaas ist, ja, das ist fantastisch.
Aber das ist super. Aber das heißt, was kostet so ein Online-Kurs?
Ja, wir erklären das, oder ich erkläre das Pricing-Modell, wenn man sich ins Webinar einträgt. Da gibt es ein Webinar, wo ich genau sage, was in dem Kurs drin ist und was man was kostet und was man dafür bekommt. Das heißt, und da muss man sich einfach auf magnusklaas.com geben, trägt sich ein, seine E-Mail-Adresse, und dann wird man ins Webinar eingeladen und erfährt dann dort alles.
Du bist also schon irgendwie immer so sehr, sehr taktisch, versuchst so ein bisschen neue Modelle, ne? Also jetzt auch so dieses Price-Modell für so ein Online-Seminar ist es ja am Ende, ne? Also, dass man den Preis nicht sofort sieht, sondern erst so eine Adresse hinterlassen muss, nehme ich mal an, oder erstmal zugucken muss. Also das ist schon so, dass du bist auch irgendwo am Ende ja Self-Promoter. Also ich meine, auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, ich bin hier bei so einem schrillen Video, jetzt millionenfach, jetzt mache ich was draus und verkaufe das oder diese Reichweite an Air Berlin. Es ist ja einfach, du bist ja auch so schon jemand, der weiß, wie man es macht sozusagen.
Ja, ist ja klar, wenn alle ganz Deutschland über mich lacht, dann will ich ja mitlachen.
Ja, klar. Nee, natürlich. Also ich meine, auch jetzt, ich versuche jetzt ja an verschiedenen Sachen aufzuziehen, dass man so erkennt, du bist also jetzt ein Kunstnerd und scheinbar sehr, sehr kunstaffin und gleichzeitig aber auch jemand, der so versucht, so unternehmerisch irgendwie neue Wege zu gehen und irgendwie Mittel zu finden, sich zu finanzieren am Ende.
Ja, aber ist es nicht, was alle Unternehmer machen?
Total, total. Aber ich finde, es ist irgendwie einfach spannend zu beobachten, also weil du so wieder immer wieder neue Sachen bringst. Also ich meine, du hast jetzt, wenn du jetzt sagst, bis 35, das ist schon echt auch viel, viel gemacht. Also viele Projekte und viele so, also man hat, finde ich, das Gefühl, du lebst schon sehr intensiv. Also du machst schon sehr viel.
Ja, aber gleichzeitig auch, das klingt jetzt, wir haben natürlich nur über so die Highlights gesprochen, ne? Also habe auch viele, viele Downsides mitbekommen, ja. Wenn die ersten zwei Unternehmen echt nicht gut funktionieren, du kommst ja gerade hin, so mit auch einer gewissen Arroganz, die man hat, wenn man so von einer BWL studiert, dann denkt man sich, man kann jetzt das nächste Startup, ist ja alles einfach und so weiter. Mhm. Ist es halt nicht. Und es war für mich auch ein Learning, ne? Zweimal echt voll hingeflogen, auch so publicly irgendwie. Mhm. Das nimmt man dann schon mit. Heute haben wir so nur über die Hochs gesprochen, aber da gibt's ja auch viele Lows darunter. Ja, so eine App, wenn die runtergenommen wird vom Store, ein paar Tage nachdem du sie gelauncht hast, zwei Jahre hingearbeitet, um diese App zu launchen, ganze Kohle reingeballert und dann fliegt diese App aus dem Store. Jetzt kann man so sagen, ah ja, super, genial, Marketing und so. Aber die Wahrheit ist, das war echt heftig. Mhm. Ja, und da schaue ich mich jetzt schon ein paar Mal an. Ich habe diese super Investoren gesigned. Was sage ich denen jetzt eigentlich? Und wie komme ich jetzt hier über die Runden? Mhm. Wenn die Idee, die ich eigentlich hatte, meine Mission war, nämlich den Kunstmarkt transparent zu machen und da auch das Riesengeschäftsmodell sehe, die wurde da hardcore gekappt. Mhm. Und da wieder zurückzukommen, das ist halt schon heftig. Und ein paar Tage gab es da sicher, wo ich dachte, okay, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt bewerbe ich mich bei Siemens.
Hast du echt mal überlegt? Oder irgendwie, sagen wir mal, von mir aus.
Ich glaube, die würden mich nach zwei Tagen rausschmeißen, ja. ich denke mir schon häufig, jetzt im Moment nicht mehr, jetzt wo es halt gut läuft und so, dann läuft es halt bei Entrepreneurs immer ganz sehr gut. Und wenn es schlecht läuft, läuft es immer sehr schlecht. Und in diesen Phasen denke ich mir schon, ach, wie wäre das nicht mal toll, wenn du am Ende des Monats mal einen Gehaltscheck bekommen würdest. Habe ich in meinem ganzen Leben nur einmal, nämlich bei der Bundeswehr. Sonst war ich noch nie angestellt. Bei der Bundeswehr fand das schon fantastisch, dass dann am Ende des Monats einfach automatisch Geld auf dein Konto kommt. Fand ich toll.
Das heißt, du bist jetzt aber auch nicht irgendwie so von zu Hause aus in diese ganze Kunstwelt, die man ja auch mit gewissem Reichtum und so verbindet, bist du nicht reingeboren? Ja. Oder so?
Null. Ich sage das immer sehr bewusst, weil viele, die im Kunstmarkt sind, haben ihr Netzwerk durch familiären Hintergrund, weil einfach die Eltern schon im Kunstmarkt sind und die kriegen dann die guten Internships und die kriegen die guten Intros und so. Das ist dann halt schwer, wenn man das nicht hat. Und bei mir war das so. Bei mir kommt niemand aus dem Kunstmarkt. Also ich habe wirklich bei null angefangen.
Okay. Vor allem bei Düsseldorf, St. Gallen und so. Ich meine, ich bin jetzt Essener, da denkt man immer schon, der ist eh reich, Düsseldorf und so.
Denkt man, ne?
Aber war nicht so.
Nee, so gut, also so bürgerlich, ja, aber nicht rich, rich kid. Mhm. Nee. Mhm.
Und sag mal, am Ende jetzt natürlich die Frage, der ich angefangen habe. Wie bist du denn auf die Hochzeit von Ellie Gould? Wahrscheinlich über ihren Mann, ne? Der ist ja auch Kunsthändler, glaube ich, ne?
Ah ja, das sind Freunde von mir, den Kasper, den sie geheiratet hat. Das ist ein Spätzle von mir aus New York, der auch sehr im Kunstmarkt aktiv ist. Und so haben wir uns dann alle kennengelernt und dann war ich da.
Also ist
zu der Hochzeit eingeladen.
Also ist schon eine kleine Welt an diese Kunstwelt, würdest du sagen? Also das heißt, wenn man jetzt dich in New York besucht, du kennst da schon mittlerweile die Menschen, die diese ganze Welt ausmachen.
Ja, das ist das Schöne an der Kunstwelt. Ich sage immer, es ist wie ein Internat. Da kennt dann irgendwie jeder jeden. Dann kommt immer wieder neue Leute nach, aber die dann auch wieder in die gleichen Häuser kommen und dann irgendwie Teil dieses ganzen dieser ganzen Welt werden. Ist auch eine sehr, also ich bin gerne in dieser Welt, weil es ein sehr so sehr socially, wie sagt man, sehr aktiv sind, die Leute. Also jeden Abend könnte ich, jetzt zur Corona-Zeit nicht, aber sonst zu einer Party gehen. Art Basel ist ja nichts anderes als eine große Party, vor allem in Miami. Ich kenne ja viele von meinen Freunden, die fliegen zur Art Basel nach Miami, die gehen nicht mal auf die Art Basel, die gehen halt zu irgendwelchen Partys. Und das ist das Schöne an der Kunstszene, warum ich ganz glücklich bin, da drin zu sein. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Bruder, der ist Banker, der hat jetzt weniger interessante Leute um sich herum. Dafür sind die aber in den meisten Fällen sehr smart.
Und die Künstler nicht so sehr, meinst du?
Das habe ich nicht gesagt.
Anders smart.
Das hast du gesagt.
Ich habe gefragt. Anders smart, sage ich jetzt. Okay. Aber bist du, lebst du alleine in New York oder hast du da Familie?
Nee, Single.
Okay, klingt jetzt nach einem unterhaltsamen Leben.
Was geht denn jetzt in deinem Kopf gerade vor?
Nee, ich habe da auch mal ein paar Jahre verbracht und da war ich viel jünger und ärmer und nicht so, weiß ich nicht, also da war ich irgendwie 20 oder so, 19, 20, 21. Mhm. Da habe ich mir das auch so vorgestellt, wie das vielleicht so sein könnte, wenn man dann mal irgendwie im Job steht und Einkommen hat und dann irgendwie hier so auf die Partys geht, auf die du wahrscheinlich gehst, von Leuten von der Art Basel und so.
Ja.
Also stelle ich mir, würde ich auch mal sicherlich Spaß dran haben, ja? Keine Frage. Insofern
ich bin immer glücklich da, wo ich bin. Auch als ich in St. Gallen studiert habe, war ich auch sehr glücklich. Ja? Tolle Leute da kennengelernt und Hongkong war ich auch glücklich. Jetzt in New York bin ich echt schon lange, aber bin sehr glücklich hier. New York macht halt aus, dass jeder, der hier ist, ist irgendwie interessant. Mhm. Also jeder macht irgendwie was sehr Interessantes. Es ist halt hart, hier zu überleben. Ja, man muss schon irgendwie Geld verdienen, was einfach sauteuer ist.
Wie wird denn der nächste deutsche Kunststar nach deiner Prognose, ich meine, auf deiner Basis deiner Daten, müsstest du doch eigentlich auch sagen, jetzt irgendwo in jemanden investieren, weil du ahnst, dass der größer wird?
Das mache ich natürlich. Ich habe jetzt hier zur Corona-Zeit habe ich 23 Kunstwerke gekauft.
Mhm. Und von wem?
Ja, weil diese ganzen Charity-Auktionen liefen für irgendwelche Charity-Kurses und die Künstler ihre ganzen Sachen da reingeliefert haben. Dachte ich, kann ich gleich zwei Sachen. Einmal so einen Charitable-Kurs unterstützen und gleichzeitig auch ein cooles Kunstwerk abstauben. Ich finde halt, also mein absoluter Lieblingskünstler ist Chris Succo. Chris Succo, S-U-C-C-O. Der heißt wirklich so.
Ein Deutscher.
Ein Deutscher. Ich habe mir sogar mal den Pass zeigen lassen, weil ich nicht geglaubt habe, dass der Typ Chris Succo heißt.
Der malt.
Der muss ja Künstler werden, der malt, genau. Mhm. Chris Succo, der hat ein paar super Editionen auch, die erschwinglich sind.
Erschwinglich heißt da irgendwie 15.000 Euro?
Ja, so ein Tausender.
Okay.
750 Euro.
Und der ist so in richtigen Netzwerken und der wird groß werden, meinst du?
Der Chris Succo ist schon einigermaßen groß und der wird noch viel größer werden.
Aber auf Basis deiner Prognose müsste der dann jetzt in den richtigen Netzwerken, bei den richtigen Galerien und so.
Ja, weil ich den natürlich klasse finde, ne? Weil ich den mehr finde. Nee, der ist in den richtigen Netzwerken drin. Der ist bei Almine Rech, was eine Top-Galerie ist. Ist jetzt nicht eine von den Top-4-Galerien, aber so Extended 10 und hat dadurch den Sprung einfacher in die Top 4. Den finde ich klasse. Und dann, auf wen ich sehr setze, Tyler Mitchell. Tyler Mitchell ist, der ist ganz jung, der ist 23 oder so. Er lebt in New York, Fotograf, und das ist der das Cover für die Vogue von Beyoncé gemacht hat. Erste Afroamerikanerin auf dem Cover der Vogue. Mhm. Und das Foto hat er gemacht. Mit 23 oder ich glaube, da war 21. Also so ein Wunderkind. Mhm. Tyler Mitchell, super cool.
Aber der ist Fotograf.
Ja, habe ich auch lustigerweise beide, weil ich die so interessant fand, für meine Online-Klasse, magnusklaas.com, interviewt, um eben den Künstlern zu zeigen, hey, schau, das ist so einer, it's one of you, schaut euch mal an, wie der das gemacht hat. Mhm. Und die erzählen dann genau, wie der Tyler, wen er da kennengelernt hat, wem er DMs geschrieben hat auf Instagram. Der kommt halt auch jetzt nicht aus irgendeiner Kunstfamilie, wo die Intros ihm auf den Servierteller gebracht wurden. Mhm. Der hat sich das auch selber erarbeitet. Also es ist machbar. Und das erkläre ich in der Magnus-Class. Mhm.
Okay, was ein Leben. Ja, ich finde es irgendwie beeindruckend. Vielleicht bin ich ja auch irgendwie gerade jetzt genau Zielgruppe für dich, weil ich auch irgendwie ein bisschen Interesse habe so an unternehmerischen Sachen, an natürlich der Kunstszene, an Leuten, die irgendwie was machen und aus dem Nichts versuchen, irgendwas aufzubauen. Finde ich immer cool. Und da bist du echt ein super Beispiel auch aus irgendwie Situationen, wo man denkt, oh Mist, jetzt so ein Video hätte ich nicht so gerne im Netz. Hast du einfach gedreht und all solche Sachen. Ja, großen Respekt, Glückwunsch zu der Situation, in der du da bist.
Ja, vielen Dank. Ein bisschen Selbstironie hilft dann auch immer, ja. Also ich kann auch so ein bisschen über mich lachen. Gerade wenn ich so ein paar Sachen von mir von früher anschaue, dann muss ich schon sehr viel schmunzeln.
Also du warst auf jeden Fall, ich weiß noch genau, als ich, glaube ich, mit dir connected war, zum ersten Mal, wie gesagt, vor 7 oder 8 Jahren, da war ich schon baff, das war die Facebook-Hochzeit. Da hatte ich, glaube ich, bei Facebook irgendwie, weiß nicht, so halt Freunde oder Bekannte, so dann tatsächlich 400 vielleicht oder so. Und da weiß ich noch ganz genau, da hatte ich von dir nicht, da hattest du, glaube ich, schon so 3000, 4000 Facebook-Freunde. Ich dachte, okay, krasser Typ. Der hatte schon 4000 Connection bei Facebook. Woher kennt ihr die alle? Was sind das für Menschen? Dann habe ich das so, dachte, das ist mir bei mir hängen geblieben, bis heute. Also du warst schon immer sehr, sehr aktiv.
Ja, ich mag halt Menschen, ja. Jeder, der mir eine E-Mail schreiben will, ich beantworte ja auch jede E-Mail selber. Das mache ich nicht irgendeinen Assistenten oder so, ich beantworte wirklich jede E-Mail, die kommt. magnus@magnusresch.com oder bei Instagram. Meine E-Mail ist auch überall zu finden, ja. Jede E-Mail beantworte ich immer. Helfe auch gerne so mit Intros und so weiter.
Okay. Magnus, danke, dass du mitgemacht hast. Und ich bin mal gespannt, wer sich alles bei dir meldet jetzt und ein Intro haben möchte. Irgendwie nach Yale oder so.
Ja, nach Yale. Schreib mir alle eine E-Mail. Genau. Danke dir für deine Zeit. Super Interview. Hat sehr viel Spaß
gemacht. Ja, ebenso. Ciao.
Viele Grüße aus New York.
Ja. Ciao. Am Ende noch eine Bitte um Hilfe. Wir möchten den Podcast-Markt besser verstehen. Den ganzen Podcast-Markt und das Medium, aber natürlich auch den OMR-Podcast, meine Arbeit. Was können wir für das Genre tun? Was kann ich persönlich besser machen? Wer daran teilnimmt und unter podcastumfrage.com mitmacht und seine Meinung abgibt, der gerät in eine Verlosung, also unter allen Teilnehmern. Logischerweise verlosen wir dann nämlich 2 Wunschgutscheine in Höhe von 100 Euro, die einlösbar sind in über 500 Online-Shops.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.